Deutschlandfunk, Kultur heute.
Was bedeutet es, in Berlin das Stadtschloss der preußischen Könige zurück ins Stadtbild zu bauen? Oder in Potsdam die Garnisonkirche? Darüber ist viel diskutiert worden, auch hier in Kultur heute. Ein neues Buch sieht in den Rekonstruktionen auch eine Spielart reaktionärer Identitätspolitik. Gleich ein Gespräch mit dem Autor Philipp Oswald. Dazu Theater in New York. In Manhattan denkt die Stadt über ihre eigene Geschichte nach. Und wir besuchen die Kulturhauptstadt 2024. Die ist keine Stadt, sondern eine Region. Bad Ischl und das Salzkammergut. Am Mikrofon ist Jörg Biesler. Guten Tag. Wie wir bauen, das entscheidet sich nicht nur an Funktion und Technik, sondern auch daran, wie wir uns sehen, welche Ideale wir haben und welche Überzeugungen. Das Berliner Stadtschloss zum Beispiel ist rekonstruiert worden, ohne dass es dafür eine Funktion gegeben hätte. Es ging um Stadtreparatur, um den Verlust der Mitte, der rückgängig gemacht werden sollte. Aber ist dieses Rückgängigmachen auch ein reaktionärer Akt? So wie der Kunsthistoriker Hans Sedlmayr einst in seinem Buch mit eben jenem Titel Verlust der Mitte pessimistisch auf die unübersichtliche Moderne schaute? Ist es die Schönheit, die wir vermissen, oder die klare Ordnung, in der jeder seinen Platz hat und die deutsche Leitkultur den Takt angibt? Bauen am Nationalen Haus, Architektur als Identitätspolitik, heißt ein neues Buch von Philipp Oswald, Professor für Architekturtheorie an der Universität Kassel und anhaltender Kritiker von Stadtschloss und Garnisonkirche. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wo genau denn für ihn der Zusammenhang besteht zwischen Architektur und Identitätspolitik.
Ja, es wird immer so behauptet, dass Rekonstruktionen nur eine Frage von Stadtreparatur wären oder von Schönheit des Bauens. Und man eigentlich unter dieser Behauptung, man würde originalgetreu rekonstruieren, sich aber dann doch ein Wertekanon verbirgt, mit dem man auf diese Weise im öffentlichen Raum manifestieren will. Und das sind identitätspolitische Ideen, die dann zuweilen dann doch benannt werden und die meines Erachtens doch relativ wichtig sind für das, was da passiert und das zu verstehen.
Also hinter wir wollen unser Stadtschloss zurück steht auch so eine ähnliche Idee wie wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wiederhaben.
Ja, ich glaube, ganz eins zu eins geht es nicht, aber in der Tendenz schon. Also beim Stadtschloss zum Beispiel war es ganz explizit die Aussage, wir wollen Berlin seine Identität wiedergeben. Nun lebe ich seit 84 in Berlin und ich glaube, Berlin mangelt es nicht an Identität. Es ist eine so geschichtsgedrängte Stadt, gerade aus den ganzen Dramen des 20. Jahrhunderts, dass es ja nicht eine eigenschaftslose Akkumulation von Bauten ist, sondern überall trifft man auf Spuren deutscher Geschichte. Und was die Aussage meinte, war, wir wollen eine andere Identität für Berlin. Und deswegen genau ein identitätspolitischer Konflikt. Wir wollen nicht die Spuren der DDR mal sehen. Wir wollen keine Spuren der deutschen Teilung mehr wahrnehmen wollen. Wir wollen die Präsenz des preußischen Erbes in der Hauptstadt wieder manifest machen.
Um von der theoretischen Ebene dann mal auf die praktische, reale zu kommen. Sie haben ja lange recherchiert zum Wiederaufbau des Stadtschlosses in Berlin und Sie haben auch nachgewiesen, dass einige der Spender für den Bau dem rechten Rand zuzuordnen sind, sich sogar antisemitisch geäußert haben. Gibt es da aber deswegen eine grundsätzliche Verbindung von Rekonstruktion und rechten Extremen?
Nicht, also per se muss man erstmal sagen, rekonstruieren ist etwas völlig Legitimes, hat es in der Architekturgeschichte immer gegeben, hat es auch in Deutschland nach 1945 immer gegeben. Insofern geht es nicht darum, Rekonstruktion per se zu diskreditieren. Das ist nicht das Anliegen des Buches, sondern es geht um die Frage, wie man rekonstruiert, welche Projekte, in welcher Weise, mit welchen Ambitionen. Und das ist beim Berliner Stadtschloss, hat sich meine Wahrnehmung da auch geändert, muss ich sagen. Immer hatte ich ein Unbehagen mit dem Projekt. Mir war immer wichtig, auch das Verständnis der doch sehr schmerzvollen, auch bruchreichen deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts präsent zu halten. Und ich habe nicht verstanden, warum man dann den Palast der Republik restlos beseitigt. Die DDR war eine Diktatur, aber der Palast der Republik ist ein Ort deutscher Geschichte gewesen, sowohl der Teilung, aber auch der ersten freien gewählten Volkskammer von 1990. Das hätte man einbeziehen können. Das waren auch die Empfehlungen der Expertenkommission zu prüfen, was da möglich ist. Das komplett zu beseitigen, war für mich in meinem Geschichtsverständnis problematisch, aber ich sah nicht irgendein Problem von Rechtslastigkeit im Sinne von Rechtsradikalismus oder gar Rechtsextremismus. Das ist mir erst aufgetaucht, nachdem ich mich intensiver mit der Garnisonkirche in Potsdam beschäftigt habe, wo die Verbindungen zum Rechtsextremismus leider sehr explizit und klar sind. Und dann musste ich feststellen, dass solche Akteure auch beim Berliner Schloss unterwegs sind und habe dann auch jetzt fürs Buch nochmal weiter recherchiert und muss sagen, die Verbindungen sind stärker, als ich auch vor 2 Jahren noch dachte.
Ja, einer der Spender für das Berliner Stadtschloss, Erhard Bödecker nämlich, dessen Spenderplakette ist schon abgehängt worden, wegen seiner ja mehr als fragwürdigen politischen Haltung. Sie haben jetzt, haben Sie gerade schon gesagt, noch andere Spender recherchiert. Was sind das für Menschen?
Ja, nicht nur Spender, sondern auch Mitwirkende des Fördervereins Berliner Schloss. Also im Gründungsvorstand war ein Politiker der Republikaner, der zuvor ein NPD-Anhänger war, der dann später zur AfD gegangen ist. Der war das erste Jahr im Gründungsvorstand. Man hat ihn dann gebeten, aus der ersten Linie herauszutreten. Dieter Lieberwirth aus Stuttgart ist eben halt dieser rechtsradikale Politiker. Und das ist schon, finde ich, sehr verstörend, das wahrzunehmen, auch dass der Förderverein schon ab 93 in der Jungen Freiheit, die ja doch ein problematisches Organ ist, inseriert hat. Viele Autoren der Jungen Freiheit haben gespendet. Und ein dritter Punkt ist die Staats- und Wirtschaftspolitische Gesellschaft aus Hamburg, die der Verfassungsschutz als rechtsextremistisch gesichert jüngst eingeordnet hat, allerdings erst vor kurzem, die seit Anfang an auch mit dem Projekt verbunden ist.
Ja, nun sind Menschen mit bestimmten politischen Haltungen mit diesen Projekten verbunden. Die Frage wäre ja dann aber, ob das die Projekte gleich schlecht macht oder ob man aus unterschiedlichen Gründen zum Beispiel für eine Rekonstruktion des Stadtschlosses oder der Garnisonkirche sein kann.
Selbstverständlich. Also es ist ja ein breites Bündnis, was das durchgesetzt hat, auch wenn es in Berlin immer, sagen, bei den Umfragen, oder nicht immer, aber oft sozusagen auch abgelehnt worden ist mehrheitlich. Aber es hat sich durchgesetzt aufgrund eines breiten Bündnisses, was in die Mitte der Gesellschaft hineinging, Ost und West umfasste. Und natürlich sind auch viele und auch der Großteil der Spender des Berliner Schloss haben aus respektablen Gründen gespendet. Dann kann man sagen, was ist eigentlich das Problem? Was ich schildere in dem Buch ist, dass es eine Radikalisierung bei dem Projekt gegeben hat, von dem ursprünglichen Bundestagsbeschluss zu seiner Realisierung. Das betraf eben halt nicht nur die restlose Beseitigung des Palast der Republik, sondern es betraf auch die Frage der doch sehr umstrittenen Kuppel, einschließlich Kuppelspruch und Kuppelkreuz. Das war von der Expertenkommission so nicht festgelegt. Und dass das originalgetreu wiederhergestellt worden ist, ist etwas, was sozusagen in kleinen Schritten über die Jahre durchgesetzt worden ist. Und da ist meine Vermutung, dass diese rechtsradikalen Kräfte durchaus eine relevante Rolle gespielt haben.
Ein Geschichtsrevisionismus wäre das, der da betrieben wird, und zwar mit architektonischen Mitteln. Ist der nicht eigentlich auch sehr populär, weil die Architektur der Moderne immer noch in den Herzen der Menschen, würde ich jetzt mal sagen, nicht so richtig angekommen ist? Also ist das nicht sehr verlockend? Wir fühlen uns alle wohl in italienischen Städten oder auch in französischen Städten. Das kriegszerstörte Deutschland mit seinem Wiederaufbau im Stil der Moderne dann weitestgehend, der scheint für viele Leute nicht so attraktiv zu sein. Kommt das beides an der Stelle zusammen?
Klar gibt es sozusagen ein Unbehagen mit moderner Architektur, wobei man muss ja auch differenzieren. Es gibt moderne Architektur, die sehr erfolgreich ist. Nicht nur das Guggenheim in Bilbao oder andere Beispiele. Also es ist ja nicht so, dass per se die moderne Architektur versagt hat, aber es gab in dem Wiederaufbau der Nachkriegszeit gerade städtebaulich gesehen große Probleme. Da muss man sich aber nochmal auch erinnern, wie kam das zustande? Es waren jetzt nicht die Architekturideologen, die dieses Land mit ihren Ungetümen überzogen haben, sondern es gab nach 1945, und das ist, was ich in der Einleitung versuche zu beschreiben, eine Art Konsens in der Gesellschaft, nach vorne zu gucken und nicht zurück. Das wurde gemacht, weil man eben halt doch auch eine Gesellschaft war, die viele Mitläufer und Täter der Nazizeit geprägt hat. Und ein Blick zurück, eine Beschäftigung mit deutscher Geschichte hätte zu erheblichen innergesellschaftlichen Konflikten geführt. Insofern war das sozusagen ein Versuch, die Gesellschaft zu einen, ohne die Täterproblematik weiter aufzuwälzen. Das ist etwas, was dann in den 80er Jahren aufgebrochen ist, nachdem praktisch die Generation, die das NS-Regime mitgetragen hat, allmählich sozusagen die gesellschaftlichen Schaltstellen verließ und auch verstarb. Damit war überhaupt erst ein Erinnern an den Holocaust und an das jüdische Kultur in Deutschland möglich. All die Gedenkstätten und auch jüdischen Einrichtungen, das ist Produkte der 80er und 90er Jahre. Das heißt, man konnte sich erst da wirklich der Geschichte zuwenden. Und dass man jetzt sich auch stärker früherer deutscher und preußischer Geschichte des 19., 18. Jahrhunderts zuwenden will, das ist erstmal nicht so überraschend, ist auch nicht verwerflich. Das Problem ist die Form der Idealisierung. Natürlich ist das preußische Erbe für Deutschland wichtig, aber das preußische Erbe hat Schatten und sonnige Seiten. Und das Problem ist nicht, dass man per se an das preußische Erbe erinnert oder sich darauf beziehen will, sondern das Problem, in welcher idealisierten Form man das tut.
Bauen am Nationalen Haus. Architektur als Identitätspolitik heißt das Buch von Philipp Oswald über Rekonstruktionen und ihre finanziellen und geistigen Förderer. Im Theater werden Besucherinnen und Besucher am Anfang meist gebeten, die Handys auszuschalten und nicht zu filmen und zu fotografieren. In New York kommt in vielen Theatern mittlerweile das sogenannte Land Acknowledgement dazu. Eine Würdigung, dass der Theatersaal auf dem Boden steht, der einst die Heimat der Lenape-Indianer war. Im Public Theater im Herzen Manhattans wird jetzt die schmerzvolle Geschichte von Vertreibung auch auf der Bühne erzählt. Manahatta heißt das Stück der indigenen Dramatikerin Mary Catherine Nagel, genau wie Manhattan hieß, bevor sich dort Europäer niederließen und die Einheimischen vertrieben. Andreas Roberts über Manahatta gestern und heute.
Das gute Gefühl, ihr eigenes Geld zu verdienen, Gewinn zu machen oder einen guten Deal abzuschließen, verbindet in Manahatta zwei Frauen aus zwei verschiedenen Epochen. Die junge Lenape-Frau Lelewayu lebt im 17. Jahrhundert und verkauft mit Charme und schneller Auffassungsgabe ihre Felle für möglichst viele Perlen an die holländischen Händler. Und Jane, eine Lenape-Frau aus Oklahoma, die sich 2004 als erste indigene Frau einen Job an einer Investmentbank an der Wall Street sichern kann. In beiden Fällen hat der Erfolg aber einen grausamen Preis. Im Falle von Lelewayo unterschreibt ihr Stamm einen Vertrag mit Peter Minuit, dem Gouverneur des kleinen niederländischen Handelsposten im Süden Manahattas, über den Verkauf der Insel, ohne den Inhalt des Vertrages wirklich verstehen zu können. Als die Indianer sich dann weigern, plötzlich eine Steuer auf ihre Produkte zu zahlen, lässt Minuit sie erschießen oder vertreiben. Eine Mauer zum Schutz der frühen Siedler gegen die Indigenen gibt der späteren Wall Street ihren Namen. In den nächsten 250 Jahren werden die Lenape über Pennsylvania und Illinois immer weiter nach Westen abgeschoben, bis sie in einem Reservat in Oklahoma landen. Die Investmentbank, für die Jane arbeitet, gehört den Lehman Brothers. Sie verkauft sehr erfolgreiche Bonds mit jenen faulen Eigenheimkrediten, die zur Finanzkrise 2008 führen und zum Verlust ihres Elternhauses in Oklahoma, denn ihre Mutter Debra hatte einen Kredit auf das Haus aufgenommen, um die Arztrechnung ihres verstorbenen Mannes zu zahlen. Beide Geschichten enden also mit dem Verlust von Heimat. Die minimalistische Bühne wird von einem riesigen Tisch beherrscht. Die Rückwand besteht aus halbtransparenten Folien. Bei entsprechendem Licht wird aus dem Raum dahinter der Flur der Bank oder ein Wald. Ein paar Steinbrocken auf der Bühne sorgen für das historische Ambiente. Das siebenköpfige Ensemble wechselt virtuos zwischen den Epochen und den Rollen, manchmal so schnell, dass sie zu einer Geschichte zu verschwimmen scheinen. Der rücksichtslose Peter Minuit ist gleichzeitig auch der Direktor der Lehman Brothers Bank und Jane und Lelewayo werden ohnehin von derselben Schauspielerin verkörpert. Das macht auch Sinn, denn in Laurie Woolerys Inszenierung geht es nicht nur um ein historisches Lehrstück, sondern auch darum, dass die grundlegende kapitalistische Dynamik, die Menschen ihrer Heimat und ihrer Heime berauben, seit 400 Jahren dieselbe ist. Das macht sich vor allem am Konzept des Eigentums fest. Heimat ist nicht, wo man seit Generationen lebt, sondern wo man beweisen kann, dass der Grund und Boden erworben wurde, und sei es durch einen betrügerischen Vertrag. Ein Stück wie Manahatta auf einer New Yorker Bühne zu sehen, ist längst überfällig. Nicht nur, weil es den Gründungsmythos vom Kauf Manhattans für ein paar Glasperlen kontextualisiert und dekonstruiert, sondern auch, weil die indigene Dramatikerin Mary Catherine Nagel, die gleichzeitig auch Anwältin ist, eine wichtige Perspektive auf die Themen Kapitalismus, Verträge und Vertreibung bietet. Und das zu einer Zeit, in der viele Familien Manhattan verlassen, weil sie sich die teuren Mieten oder die steigenden Hypotheken nicht mehr leisten können oder wollen. In den Corona-Jahren 2021 und 2022 verlor die Stadt über 500.000 Einwohner, meistens weiße Familien der Mittelklasse und Alleinlebende unter 30. Aber seit in diesem Jahr die Mietpreise nochmals angestiegen und die Corona-Miethilfen der Stadt ausgelaufen sind, verlassen auch zunehmend schwarze Familien die Stadt, die seit Generationen hier gelebt haben. Ein für die Stadt wichtiges Stück Kultur geht mit ihnen. Am Ende des Dramas verlässt Janes Mutter Debra ihr Haus, obwohl Jane die Schulden zahlen könnte. Zu weit haben sich die beiden Frauen voneinander entfernt. »Wir brauchen kein Haus«, sagt sie, »solange wir unsere Heimat und unsere Sprache mit uns nehmen.« Ein bitteres Ende, denn Debra ist die einzige im Stück, die die Lenape-Sprache noch fließend sprechen kann.
Manahatta, Theater über Macht, Geld und Vertreibung am Public Theater in Manhattan. Europäische Kulturhauptstädte sind im nächsten Jahr Tartu in Estland, Bodø in Norwegen und das österreichische Salzkammergut. Letzteres ist ja eine ganze Region, in der das namensgebende Mineral auch noch eine Hauptrolle spielt im Programm des Kulturhauptstadtjahrs. Oliver Schosch ist schon mal hingefahren mit eingeschaltetem Autoradio.
Perfekte Einstimmung bei einer Autofahrt ins Salzkammergut. Die Musik des größten Liedermachers der Region, Hubert von Geusern. Er trägt seinen Heimatort im Salzkammergut im Namen, Bad Geusern. Auch hier wird das Europäische Kulturhauptstadtjahr stattfinden und Hubert von Geusern wird eine zentrale Rolle spielen. Von der Autobahn A1 von Wien kommend biegt man kurz vor Salzburg ab Richtung Süden. Und dann geht es schon los. Am Hallstätter See. Die Landschaft erinnert an einen Fjord in Norwegen. In Hallstatt geht es direkt zur Salzbergbahn. 300 Meter nach oben auf Schienen auf den Salzberg. Ihm hat das Salzkammergut seinen Namen zu verdanken.
So, das ist Engetal.
Hans Reschreiter ist der Forschungsleiter im Salzbergwerk. Er steht draußen und erzählt einer Besuchergruppe über Hallstatt, dass es die älteste aktive Salzabbaustätte der Welt ist.
Wir haben salzhaltige Quellen. Es gehen die Tiere dorthin und es wachsen ganz andere Pflanzen dort. Und vor 7000 Jahren haben die Menschen beschlossen, dem Salzwasser nachzugraben und sind dann in über 30 Metern Tiefe auf Steinsalz gestoßen.
Auf einer Führung können Touristen sehen, was von den prähistorischen Salzabbaustätten noch übrig ist. Und das ist auch ein zentraler Bestandteil des Programms der Kulturhauptstadt Bad Ischl Salzkammergut.
Natürlich ist der Salzabbau ein wichtiger Aspekt.
Elisabeth Schweger ist die Intendantin der Kulturhauptstadt.
Kulturhauptstädte haben schon zum Inhalt, dass sie sich mit einer Stadt oder in dem Fall mit einer ganzen alpinen ländlichen Region auseinandersetzen, was historisch passiert ist.
Ab dem späten 17. Jahrhundert wurde das Salzkammergut vom Hause Habsburg übernommen. Ein wichtiger Ort der Salzgewinnung wird nun zur zentralen Kunstausstellung, das alte Sudhaus, eine Fabrikruine in Bad Ischl. Hier wurde früher das aus dem Berg herausgespülte Salz, die Salzlauge, hineingeleitet und in einer großen Pfanne zum Verdampfen gebracht.
Es sind wunderschöne Räume und es kommt auf jeden Fall die Stadtbibliothek hinein. Und es soll zum Teil ein Kulturzentrum werden.
Auch der dunkelste Teil der österreichisch-deutschen Geschichte wird beim Kulturhauptstadtjahr nicht ausgelassen. In Ebensee am Traunsee gab es zwischen 1943 und 1945 eine Außenstelle des Konzentrationslagers Mauthausen. Nicht weit von der Siedlung geht es in den Gedenkstollen hinein. eine bis zu 8 Kilometer lange Tunnelanlage, die die Zwangsarbeiter in den Berg graben mussten für eine von den Nazis geplante Raketenfabrik, die es dann aber nie gab. In einem vorderen Tunnel wird es auch ein Projekt der Kulturhauptstadt geben, erzählt Simone Barlian. Sie leitet den Bereich Bildende Kunst. Das Projekt ist von der japanischen Künstlerin Chiharu Shota. Sie ist bekannt dafür, große Räume mit einem Geflecht aus roten Fäden auszufüllen.
Das werden rote Fäden sein mit roten Gewändern, weil sie irgendwie auch darauf anspricht, dass irgendwie so die Kleidung eben auch die zweite Haut ist und dass die Kleidung irgendwie auch daran erinnern sollen an dieses vergangene Leben hier.
Die Kulturhauptstadt Bad Ischl Salzkammergut behandelt eine ziemlich große Bandbreite an Themen aus verschiedensten historischen Epochen und die Jetztzeit. Für die stehen unter anderem der österreichische Sänger Tom Neuwirth alias Conchita Wurst und Hubert von Geusern. Beide sind Teil des Kulturhauptstadtkomitees und treten auch beim Eröffnungskonzert am 20. Januar in Bad Ischl auf. Hubert von Geusern hat dafür eine ziemlich außergewöhnliche Aktion vorbereitet. Er hat 1000 Menschen aus der Region aktiviert, um einen großen Chor zu bilden. Bei der Eröffnungsfeier wird dieser Chor jodeln. Das Projekt ist noch geheim, doch so klang mal ein früheres Jodelprojekt von Hubert von Geusern.
Holahe, das Salzkammergut ist europäische Kulturhauptstadt 2024. Der Stiftungsrat der Kulturstiftung des Bundes hat 31,75 Millionen Euro für die Kulturförderung bewilligt. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen von Nicole Strecker.
Ja, Geld gibt es für Projekte zur Klimaanpassung von Kultureinrichtungen und für die Förderung von sogenannten kulturellen Leuchttürmen, also Spitzeneinrichtungen mit internationaler Strahlkraft. Darunter etwa das Berliner Theatertreffen, die Donau-Eschinger Musiktage und als neuer Leuchtturm die Tanztriennale, ein noch zu entwickelndes Folgeformat für den erfolgreichen Tanzkongress. Noch keine festgelegte Förderung gibt es dagegen für die Documenta, da diese sich, so die Begründung, derzeit in einem Prozess struktureller Reformen befindet. Operation Nachtwache. Das klingt nach Krimi, ist es vielleicht auch ein bisschen, denn hinter dem Namen verbirgt sich ein Forschungsprojekt zu Rembrandts Großgemälde Die Nachtwache, bei dem man quasi ein Sakrileg beging. Man kratzte ein Fitzelchen vom Meisterwerk ab, um es mit einem Teilchenbeschleuniger zu untersuchen. Dessen starkes Röntgenlicht offenbarte dann, dass Rembrandt die Leinwand offenbar mit bleihaltigem Öl imprägniert hat. Ein damals ganz neues Verfahren, wie Frederik Bröers, Forscherin am Rijksmuseum Amsterdam, heute im Deutschlandfunk sagte.
Rembrandt wusste, dass das Gemälde an einer Außenwand hängen sollte. Er dürfte also die Leinwand mit Blei imprägniert haben, um sie besser vor Feuchtigkeit zu schützen. Denn das Blei hatte eine trocknende Wirkung auf die Leinwand. Rembrandt scheute sich also nicht, eine neue Methode für seine Malerei zu verwenden.
Neue Einblicke also in Rembrandts Trickkiste dank Teilchenbeschleuniger. Die Hannah-Arendt-Preisträgerin Mascha Gessen beharrt darauf, die Lage im Gazastreifen lässt sich mit jüdischen Ghettos zur Nazizeit vergleichen und an der Singularität des Holocaust festzuhalten hieße, ihn außerhalb der Geschichte zu stellen. Einen großen Unterschied sieht sie aber doch.
The biggest difference between Gaza and the Jewish ghettos in Nazi-occupied Europe is that most Gazans are still alive and the world still has an opportunity to do something about it.
So seien die Einwohner von Gaza zum größten Teil noch am Leben und die Welt hätte eine Chance, sie zu retten. Das sagte die Essayistin gestern Abend bei einer Diskussionsrunde mit der Heinrich-Böll-Stiftung, bei der sie noch einmal betonte, sich nicht mundtot machen zu lassen. Streit, wenn auch in anderer Sache, hatte es offenbar auch schon länger am Theater Erfurt gegeben. Nach einem Zerwürfnis mit dem Philharmonischen Orchester hat nun der Brite Alexander Pryor, Chefdirigent und Komponist, einen Aufhebungsvertrag unterschrieben und verlässt die Landeshauptstadt. Und noch das, die Besuchszahlen in den Museen und Ausstellungshäusern in Deutschland konsolidieren sich. Das Institut für Museumsforschung hat die Zahlen des Jahres 2022 veröffentlicht und die sind zwar noch nicht wieder auf Vor-Corona-Niveau, haben sich aber gegenüber dem Pandemiejahr 2021 verdoppelt. Also positiv betrachtet, der Trend geht nach oben.
Die Kulturmeldung mit Nicole Strecker. Vielen Dank. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Bundestagswahl in Berlin, die Angriffe der Houthi auf Schiffe im Roten Meer und die Lage im Gazastreifen, das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.